Deutschlandfunk. Hintergrund.
Machtkampf in Venezuela. Ein Land kurz vor dem Bürgerkrieg. Eine Sendung von Burkhard Birke.
Es gibt nichts zu essen. Kein Wasser, keinen Strom, kein Gas. Menschen sterben in den Krankenhäusern, weil es an allem fehlt. Ich war schwanger und habe das Kind verloren, weil es keine Medizin gab. Die Menschen sind unterernährt.
11,5 Kilo hat der Durchschnittsvenezolaner in den letzten beiden Jahren abgenommen. 2/3 aller Familien können sich pro Tag höchstens noch eine oder zwei Mahlzeiten leisten. Die Inflation könnte nach Schätzung des Internationalen Währungsfonds dieses Jahr 10 Millionen % erreichen. Ausgerottet geglaubte Krankheiten wie Malaria tauchen wieder auf, die Lebenserwartung ist um 3,5 Jahre gesunken, die Kindersterblichkeit gestiegen. Vor allem junge Menschen sehen keine Zukunft mehr. 3,5 Millionen Venezolaner, mehr als ein Zehntel der Gesamtbevölkerung, haben bereits ihre Heimat verlassen. Dank ihrer Überweisungen aus dem Ausland können viele Menschen überhaupt noch überleben. Ein Monatsmindestlohn reicht nämlich gerade einmal für 4 Rollen Klopapier oder 2 Kartons Eier. Die subventionierten Lebensmittel, die sogenannten Bolsas Club, bekommen nur noch Regierungsangestellte regelmäßig alle 14 Tage. Alle anderen Bedürftigen warten auf 2-3 Monate. Das meiste muss importiert werden. Das Land produziert nur noch ein Fünftel seiner Lebensmittel selbst. Die ohnehin dramatische Versorgungslage bei Nahrungsmitteln und Medikamenten hat sich drastisch verschlechtert, auch infolge der Sanktionen. Die Ölproduktion, die zu mehr als 90% den Staatshaushalt speist, ist binnen weniger Jahre von 3,5 Millionen Fass pro Tag auf gut 1 Million gefallen. Dennoch, Benzin wird nach wie vor mit ca. 20 Milliarden Dollar pro Jahr subventioniert und quasi verschenkt. Mit 20 Cent könnte man 1 Million Liter Superbenzin kaufen, wenn die Zapfsäule funktioniert. Denn seit Wochen machen massive Stromausfälle dem Land zu schaffen. Zigtausende protestierten am Wochenende wieder gegen eine immer dramatischere Lage und gegen Präsident Maduro. Aufgrund mangelnder Elektrizität ist vor allem die Wasserversorgung zusammengebrochen. Seit mehr als 10 Tagen gibt es selbst in weiten Teilen von Caracas kein Wasser. Die Menschen versorgen sich teils in der Kloake des Guaire-Flusses. China hat mittlerweile Medikamente und Hilfsgüter geliefert. Das Internationale Rote Kreuz soll demnächst aktiv werden. Vor der Kulisse ständiger Blackouts und einer sich täglich verschlechternden Versorgungslage tobt ein sehr ungleicher Kampf um die Macht in Venezuela. Auf der einen Seite steht der selbst erklärte Präsident Juan Guaido, auf der anderen Nicolas Maduro und ihm noch treu zur Seite das Militär. Der amtierende Präsident Maduro sieht sich als den einzig Legitimen an. Vergangenen Mai ist er für eine 2. Amtszeit gewählt worden. Die Wahl war von der Opposition jedoch boykottiert worden. Nicolas Maduro ließ die verfassungsgebende Versammlung aus taktischen Gründen vorzeitig an die Urne rufen. Die Opposition erkennt die verfassungsgebende Versammlung allerdings nicht an. Zahlreiche Parteien und Oppositionspolitiker waren überdies von der Wahl ausgeschlossen worden. Mit der im Sommer 2017 gewählten Konstituyente, wie die verfassungsgebende Versammlung auf Spanisch genannt wird, hat Nicolas Maduro alle anderen demokratischen Institutionen im Land ausgehebelt. In erster Linie das von der Opposition kontrollierte Parlament, die Assemblea Nacional. Die Opposition hatte damals die Wahl der Konstituyente als illegitim boykottiert. Turnusgemäß wählte das Parlament am 4. Januar einen neuen Präsidenten. Die 2009 gegründete Partei Voluntad Popular war an der Reihe. Ihre prominentesten Kräfte sind ins Ausland geflohen, beziehungsweise stehen wie Leopoldo López unter Hausarrest. Deshalb benannte die Partei den erst 35-jährigen, bis dahin weitgehend unbekannten Wirtschaftsingenieur Juan Guaido. Am 23. Januar erklärte sich Juan Guaido zum Präsidenten.
Ich schwöre, formal die Kompetenzen der Exekutive als geschäftsführender Präsident Venezuelas auszuüben.
Unter den Beifallstürmen seiner Anhänger gab Guaido die Marschrichtung vor.
Um ein Ende des Machtmissbrauchs, eine Übergangsregierung und freie Wahlen herbeizuführen.
Guaidó berief sich dabei auf Artikel 233 der venezolanischen Verfassung. Danach kann der Parlamentspräsident das Präsidentenamt ausüben, wenn der Präsident stirbt, zurücktritt, handlungsunfähig oder vom obersten Gerichtshof abgesetzt wird. Keiner dieser Gründe trifft auf Nicolas Maduro zu, der am 10. Januar seine zweite Amtszeit antrat, erläutert der Soziologe Trino Marques von der Universidad Central in Caracas.
Deshalb haben Verfassungsrechtler eine Interpretation gewählt, die dem Geist des Artikels gerecht wird. Die Präsidentschaftswahl entbehrte der Legitimität. Sie war illegal, weil in drastischer Weise gegen die Verfassung und das Wahlgesetz verstoßen worden war. Außerdem wurde die Wahl von einer Fülle demokratischer Staaten nicht anerkannt.
Die Rede ist von Usurpation, das heißt willkürliche Machtergreifung durch Nicolas Maduro. Diese Usurpation soll beendet, eine Übergangsregierung gebildet und es sollen freie Wahlen abgehalten werden. Die Verfassung sieht dafür einen Zeitraum von 30 Tagen vor. Der ist längst verstrichen. Da Maduro jedoch nicht bereit ist, sein Amt abzugeben und über Neuwahlen zu sprechen, kämpft Guaidó als selbsternannter Präsident weiter, versucht trotz ständig wiederkehrender, lang anhaltender Stromausfälle und akuter Versorgungsnöte das Volk zu mobilisieren.
Die Unterstützung für Maduro lag im Februar bei 14%. Maduro war schon seit längerem in der Meinungsgunst abgerutscht. Die vergangenen beiden Jahre lag er bei 20-21% Zustimmung. Das heißt, er hat in der jetzigen Phase 6-7 Prozentpunkte verloren. Das Bemerkenswerte ist jedoch, dass Guaidó eine Zustimmung von mehr als 60% bekommt.
Sagt der Meinungsforscher Luis Vicente León von Data Analysis in Caracas. Die Frage ist, kann Juan Guaidó die Dynamik aufrechterhalten? Wie Phönix aus der Asche ist er aus den Trümmern einer am Boden liegenden, total frustrierten und zerstrittenen Opposition in Venezuela auferstanden und zum großen Hoffnungsträger avanciert.
Einer der größten Erfolge Juan Guaidós ist, dass er die Opposition einen konnte und sie wieder zu einer Regierungsalternative gemacht hat. Und das in nur wenigen Wochen. Es scheint fast wie ein Wunder.
Eines, das womöglich nicht von Dauer ist, fürchtet der Soziologe und Philosoph Trino Marques. Erste Zweifel am Phänomen Juan Guaidó kamen, nachdem es ihm trotz tatkräftiger Unterstützung aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, nicht gelang, humanitäre Hilfe per Lastwagen über die Grenze nach Venezuela zu bringen. Am 23. Februar wurde nach einem Konzert und mit großer internationaler Politpräsenz aus den USA, Kolumbien und Chile im kolumbianischen Cúcuta ein Versuch gestartet, LKWs mit Hilfsgütern über die seit Jahren für Fahrzeuge geschlossenen Grenzbrücken zu schicken. Nicolás Maduro vereitelte den Versuch, obwohl sein Volk Not leidet und es an Nahrung und Medikamenten akut mangelt. Maduro schickt die Colectivos, so heißen die bewaffneten Motorradgangs, und Spezialtruppen an die Grenze, um die Einreise des Konvois unter allen Umständen zu verhindern. Denn wäre es dem ebenfalls in Cúcuta anwesenden Guaidó gelungen, an der Spitze eines solchen Hilfskonvois einzureisen, hätte Nicolás Maduro den Kampf um die Macht wohl vorzeitig verloren. Diese Runde ging also an den Bewohner des Palacio Miraflores in Caracas. Nicolás Maduro ließ im Nachgang die Grenzen schließen und brach die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien ab. Abgebrannte Laster zeugen noch immer auf der Brücke Francisco de Paula Santander in Cúcuta von der Auseinandersetzung, während mittlerweile ein Streit darüber entbrannt ist, ob Maduros Leute die LKWs angesteckt haben oder ob ein irrgelaufener Molotow-Cocktail der Demonstranten gegen das Regime die Fahrzeuge in Brand gesetzt hat. Die Aktion vom 23. Februar hat Unverständnis und Kritik auf beiden Seiten der Grenze produziert. Venezuelas Hoffnungsträger Juan Guaidó hat von Cúcuta aus eine Tournee durch Südamerika unternommen. Zwischenzeitlich haben die meisten Nachbarländer und weltweit insgesamt mehr als 50 Staaten Guaidó als Präsident anerkannt. Auch Deutschland, trotz der völkerrechtlich fragwürdigen Basis seiner Selbsternennung zum Präsidenten nach Artikel 233 der venezolanischen Verfassung. Vertreter dieser Staaten waren es auch, die am 4. März am Flughafen von Caracas, Maiquetía, auf Guaidó warteten, um ihm eine sichere Einreise und Geleit zu gewähren. Denn nach offizieller Lesart hätte Guaidó nicht ausreisen dürfen, da gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Veruntreuung und Korruption lief. Die Heimkehr Juan Guaidós an diesem Tag glich einem Triumphzug. Die Aktion veranlasste die venezolanische Regierung, einige Tage später den deutschen Botschafter Daniel Kriener zur Persona non grata zu erklären, da er federführend beteiligt war. Juan Guaidó selbst hatte durchaus mit einer Festnahme gerechnet. Im Interview sagte er:
Ich bin mir des Risikos eines jeden Venezolaners bewusst, der sich traut, den Mund aufzumachen. Ich war mir der Bedeutung bewusst, was meine Einreise bedeutet. Aber es gibt internationale Unterstützung. Und die Unterstützung im Volk für eine gerechte Sache wie Demokratie und Freiheit. Und wie Sie sehen, mangelt es nicht nur an Nahrung und Medizin, sondern auch an Strom.
6 Tage lang war Venezuela Anfang März von einem Blackout betroffen, mit katastrophalen Folgen. Nichts ging mehr. Der öffentliche Nahverkehr, das Telefonnetz und Internet sowie das Zahlungssystem, mit den bei einer Inflationsrate von jährlich 1,5 Millionen % dringend benötigten Kartenlesegeräten, brachen zusammen. Schulen und Büros blieben geschlossen. Selbst das Benzin konnte an den Tankstellen nicht mehr für Bruchteile eines Cents je Tankfüllung verschenkt werden wie sonst üblich. Die Zapfsäulen brauchen Strom. In vielen Krankenhäusern funktionierte die unterbrechungsfreie Stromversorgung durch Generatoren nicht. Patienten starben. Kühlgeräte in den Supermärkten funktionierten nicht und Lebensmittel fingen an zu verfaulen. Trinkwasser und Wasser überhaupt wurden knapp, sogar an der Kloake des Guaire-Flusses in Caracas suchten die Menschen nach dem kostbaren Nass. In Städten wie Maracaibo kam und kommt es immer wieder zu massiven Plünderungen. Die Regierung hatte die Schuldigen rasch ausgemacht, die Opposition mit Unterstützung der Imperialisten aus den USA. Nicolas Maduro:
Sie führen einen Stromkrieg mit Hilfe der USA. Sie haben Leute beim Elektrizitätsunternehmen eingeschleust, so wie damals 2002 und 2003 beim Streik in der Ölindustrie.
Solche Vorwürfe wies und weist die Opposition indes weit von sich. Denn noch immer fällt der Strom aus, erst vergangene Woche wieder für mehrere Tage in Caracas. In entfernteren Gegenden des Landes ist die Lage noch schlimmer. Vermutlich sorgte ein Rodungsbrand an einer Umschaltstation in der Nähe des Kraftwerkes Guri für den Blackout. Von Guri aus werden 70-80% des Landes mit Strom versorgt. Dennoch ist Sabotage nicht grundsätzlich auszuschließen. Kurz vor einer Explosion in einer Trafostation in Caracas sind 3 Personen beim Verlassen der Örtlichkeiten gefilmt worden. Der Kampf um die Macht in Venezuela ist längst auch zu einem über die Meinungs- und Deutungshoheit geworden, wobei die Regierung weitgehend die direkte oder indirekte Kontrolle über die meisten Radio- und Fernsehstationen und die Mehrzahl der Zeitungen besitzt. Lediglich soziale Netzwerke und das immer wieder zensierte Internet bieten alternative Informationsquellen, und die nutzt die Opposition. Juan Guaidó ist freilich wie ein König ohne Reich. Nicolás Maduro und seine Regierung haben nach wie vor vollständige Kontrolle über sämtliche Institutionen und den Apparat der Exekutive, sowie natürlich über die sogenannten Kollektivos, die motorisierten Schlägerbanden für besondere Aufgaben. Die greifen immer wieder auch Journalisten und Abgeordnete der Assemblea Nacional des Parlamentes an. Neulich wurde der Bürochef von Guaidó, Roberto Marrero, in einer Nacht- und Nebelaktion vom Geheimdienst SEBIN verhaftet. Guaidó selbst wurde vergangenen Donnerstag vom Rechnungshof für 15 Jahre von der Ausübung jedweder politischer Ämter ausgeschlossen. Guaidó habe gegen die Vorgaben des Parlamentes verstoßen, da er offensichtlich Unterstützung und Gelder auch von ausländischen Regierungen für seine Reisen angenommen habe. Rechnungsprüfer Elvis Amoroso:
Der Abgeordnete Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez hat öffentliche Ämter an sich gerissen und Aktionen mit ausländischen Regierungen durchgeführt, die dem venezolanischen Volk und dem öffentlichen Gut des Landes zum Nachteil gereichten und den sozialen Frieden, die demokratische Stabilität und die verfassungsmäßige Ordnung gestört haben.
Da die Maßnahme nicht von einem Gericht nach einem ordentlichen Prozess verhängt worden sei und nachdem die Assemblea Nacional die Immunität aufgehoben hatte, erkennt Juan Guaidó sie nicht an. Guaidó mobilisiert weiter gegen die Regierung mit Protestmärschen im ganzen Land. Immer wieder fordert er auch das Militär auf, endlich die demokratische Ordnung, sprich ihn, zu stützen. Denn solange die Waffengewalt bei der Regierung von Nicolás Maduro liegt, ist Guaidó weitgehend machtlos. Die 1200, andere sagen sogar 2000 Generäle halten treu zu Maduro. Ihnen wird vorgeworfen, sich durch Korruption, illegalen Bergbau, Benzin- und Drogenschmuggel bereichert zu haben. Allen Amnestiebeteuerungen der Opposition zum Trotz befürchten sie, mit Maduro unterzugehen. 235.000 Soldaten zählen die offiziellen Streitkräfte. Hinzu kommen etwa 1,6 Millionen Milizen, Zivilisten, die Militärs waren oder Militärtraining absolviert haben. Dazu sind aber immer weniger Soldaten bereit. Die Versorgungslage in der Truppe ist ebenso miserabel wie für das restliche Volk. Bislang sind allerdings erst rund 1000 Soldaten desertiert, die meisten von ihnen, so wie dieser Nationalgardist, nach Kolumbien.
Die Moral der Truppe und auch bei Offizieren, die ich kenne, ist am Boden. Sie wollen sich gegen das Regime auflehnen, aber sie haben Angst um ihre Familien, ihre Kinder. Jetzt schicken sie nicht mehr den Geheimdienst, sondern die Kollektivos zu dir nach Hause.
Diese bewaffneten Schlägerbanden scheinen zur wahren Stütze des Regimes zu werden, das international immer isolierter erscheint. Längst ist Venezuela, das Land mit den größten Erdölvorkommen der Welt, zum Spielball der geopolitischen Interessen der Großmächte geworden. Die USA, die meisten lateinamerikanischen Staaten und Westeuropäer unterstützen Guaido, Russland, China, Kuba, die Türkei und der Iran Maduro. Angeblich lässt sich Nicolás Maduro nur noch vom kubanischen Geheimdienst, nicht mehr von der Guardia Presidencial bewachen. Immer wieder wird über die Zahl der kubanischen Berater und Militärs im Land spekuliert. Es dürften mehrere tausend sein. Auch die Ankunft von 100 russischen Soldaten letzte Woche in Venezuela legt nahe, dass Maduros Vertrauen in die eigenen Leute sinkt. Zudem internationalisiert er damit den Konflikt. Kuba hat ein vitales Interesse daran, Maduro im Amt zu halten. Die Insel hängt am Tropf des venezolanischen Öls. Trotz drastischer Fördereinbrüche liefert Venezuela angeblich immer noch bis zu 90.000 Fass Öl pro Tag an Kuba. Mit immer härteren Sanktionen verschärfen indes vor allem die USA die Krise im Land, wo sich die Fronten weiter verhärten. Vier Szenarien sind denkbar. Erstens, Maduro trocknet mit Hilfe der Kubaner und Russen die erstarkte Widerstandsbewegung um Juan Guaido systematisch aus, durch Gewalt und bürokratische Tricks. Schließlich kontrolliert er immer noch den Regierungsapparat, das Militär und er hat die Motorradgangs, die Kollektivos, auf seiner Seite. Zweitens, der zivile und militärische Ungehorsam in Anbetracht der immer katastrophaleren Versorgungs- und Wirtschaftslage nimmt Formen an, die sich der Kontrolle Maduros entziehen. Dann käme es wahrscheinlich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, im schlimmsten Fall zu einem Bürgerkrieg, bei dem die weitgehend unbewaffnete Opposition klar benachteiligt wäre. Zu einem Bürgerkrieg würde es wohl auch bei einem dritten Szenario kommen, bei einer Militärintervention unter Führung der USA. Dieser Option reden nur die Hardliner der Opposition und die Verzweifelten das Wort. Bei dieser Option wäre zudem mit Vergeltungsschlägen gegen Nachbarländer wie Kolumbien zu rechnen. Viele Experten sind sich einig, dass dies die schlechteste aller Möglichkeiten wäre. Szenario 4 wäre eine Verhandlungslösung. Luis Vicente León von Data Analysis.
Man müsste Verhandlungen mit den Militärs zum Erfolg führen, ihnen Sicherheiten für die Zukunft geben, damit sie sich absetzen und den Weg für einen echten Wandel und künftige Wahlen freimachen.
Das war der Hintergrund. Machtkampf in Venezuela, ein Land kurz vor dem Bürgerkrieg. Eine Sendung von Burkhard Birke, Redaktion Nele Rössler.